Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, in Jesus Christus geben wir durch den Geist, der in uns Wohnung genommen hat, dir die Ehre, beten dich an über diesen Tag, den du geschaffen hast, preisen dich als den, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat, erhält. Gelobt seist du. Danke für deine Zuwendung, deine Gnade, deine Freundlichkeit auch an diesem Tag. Danke für dein Versorgen, danke für deine offenen Augen über unserem Leben, auch über diesem Haus, über den Menschen, die hier hergekommen sind. Dank sei dir, dem alleinigen Gott. Wir beten dich an. Wir beten dich für diesen Tag, dass du ihn für dich nutzt, dass du ihn von dir her füllst, dass du ihn zu dir hin gestaltest, dass du ihn von dir her prägst. Beschenk uns damit, dass wir nicht bei uns bleiben müssen, sondern dass du ankommst. Deine Wirklichkeit, deine Schönheit, deine Weisheit, deine Wahrheit, Allmächtiger, komm in unsere ganze Armseligkeit hinein. Danke, dass wir so beten dürfen. Danke, dass auch über diesem Tag deine Liebe steht und deine Zuwendung. Wir schauen in Jesus Christus, dieses wunderbare Gesicht des Vaters und beten dich an. Gelobt seist du. Segne uns bitte an diesem Ort. Komm an in unserer ganzen Personalität und tu denen wohl, die an diesem Tag uns dienen. Gib Acht auf uns in diesen verwirrenden Zeiten. Wir bitten dich um deine Präsenz, deine Gegenwart, deine Wirksamkeit. Wie groß bist du, unser Gott, wie groß bist du. Amen. Was Gott mit Strafe, Gericht und Rache zu tun hat, biblische Orientierung für irritierte Christen, so steht's als Thema also über diesen Tag. Fangen wir mit den irritierten Christen an. Irritierte Christen, das soll nicht despektierlich klingen, sondern das soll eher in dem Sinn sagen, manches Mal geraten wir so ein bisschen in mit Fragezeichen in ein Themenfeld hinein, was unterschiedliche Gründe haben kann. Weil so klein wenig sind bei den Statements vorhin schon diese Irritationspunkte sichtbar geworden. Irritationspunkte können einmal sein, dass alles, was mit Rache, mit Zorn, mit Strafe zu tun hat, vielleicht in unserem Denkrahmen in einem Kontrast, in einem Widerspruch steht zu dem Gott, der liebt und der zuwendet und der gnadenvoll ist und schon dadurch eine Spannung in unserem Kopf entsteht und man sich fragt, wie das eigentlich miteinander gehen sollte. Und dann denken wir noch ein Stückchen weiter und sagen, vielleicht gibt es daraus auch eine Grundspannung, die vielleicht man erklären könnte zwischen einem alttestamentlichen Gott, der dort auftaucht mit einer entsprechenden Skizzierung, zu dem dann eher die Vokabeln Strafe, Gericht und Rache gehören, und einem neutestamentlichen, helleren, schöneren, leichteren Gott. Und wenn das denn dann so wäre, dann wäre für uns natürlich die Konsequenz daraus, wenn sich da eine Diskrepanz auftun würde, dass wir uns aus der neutestamentlichen Perspektive natürlich auf diesen Gott konzentrieren und die anderen Teile eben als erledigt, alttestamentlich, vorläufig auch dann tatsächlich liegen lassen könnten. Und das wäre natürlich dann auch entsprechend eine Konsequenz für unsere Verkündigung, eine Konsequenz für unsere Darstellung des christlichen Glaubens und auch für die Beschreibung, wie für uns Gott ist. Merken Sie die Irritationspunkte. Dann kommen die Irritationspunkte natürlich dadurch, dass die Vokabeln Strafe, aber noch viel mehr Rache natürlich auch in unserem Sprachraum, das Wort Zorn gehört auch noch mit dazu, nicht neutral sind, sondern sie sind Vokabeln, die ganz häufig von verständnisvoll, wenn man zornig oder Rachegedanken hat, zu ablehnend negativ gefüllt. Und wenn ich jetzt dieses Vokabelfeld von Strafe, von Rache, von Zorn unmittelbar auf Gott übertrage mit dem negativen Input dabei, dann bekommt das Ganze noch mehr eine Schlagseite. Und dann sagen wir natürlich ganz, ganz schnell an einen, Gott rächt natürlich nicht. Denn so in dem Sinn Blutrache oder irgendwie rachrächend. Gott ist Gott ja nicht unterwegs und zornig in dem Sinn, wie Sie oder ich zornig sein könnte, auf gar keinen Fall. Also gibt es das Themenfeld Zorn bei Gott auch nicht. Und daraus entstehen diese Irritationen. Irritationen entstehen aus dem, zu dem, was Gott aus unserer Sicht und auch der Sicht vieler Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, in dieser Welt tut bzw. nicht tut. Auch daraus entsteht Irritation. Wie ist denn dieser Gott da mit seinem Gericht oder nicht da mit seinem Gericht? Und so entkommen diese ganzen Themen raus bei uns an. Wir wissen an vielen Stellen natürlich auch nicht, wie unser Umfeld das so sieht und wahrnimmt mit unserem Gottesverständnis. Und so kommen dann alle Themen dazu. Da kommen auch noch die Themen des Gerichtes dazu, die Themen der Frage nach der Hölle, die Frage nach der Zeitlichkeit der Strafen, nach den ewigen Strafen. Sie merken, wir haben so ein richtig großes Thema und da kann es dann schon eine Menge Irritationen geben. Andererseits dachte ich, als ich jetzt beim Vorbereiten war, dass wir, so empfinde ich es ganz subjektiv, wieder zunehmend in eine Situation hineingeraten, sowohl innerhalb des innerchristlichen Feldes als auch darüber hinaus, wo man wieder mit größerer Klarheit und Offenheit auch über die Themen des Gerichtes sprechen kann. Weil ganz offensichtlich etwas auftaucht von Verständnis, dass das Thema Gericht, Gerechtigkeit, Wahrheit, Klarheit nicht nur im christlichen Feld, sondern auch im außerchristlichen Feld eine erneute, verstärkte, vertiefte Bedeutung bekommt und man das wieder mehr wahrnimmt, dass ein ganz wesentliches Themenfeld auch im christlichen Glauben mit drin liegt. Egal jetzt, wo Ihre Irritationen sind oder für Sie eigentlich alles klar ist, ich hoffe natürlich sehr, dass es an diesen paar Stunden, die wir miteinander haben, gelingt, Ihnen dieses Thema von Strafe, von Gericht und Zorn biblisch zu präsentieren. Und da kommt jetzt der zweite Gedankengang. Es geht ja nicht nur um die irritierten Christen, es geht auch um die biblische Orientierung. Und die Tagesseminare kennen, die wissen, wir haben hier kein Psychologieseminar, wir haben auch kein soziologisches Seminar oder eine sonstige Fachrichtung, das spielt alles mit rein, sondern hier in diesem Haus, in dem, was wir hier versuchen zu präsentieren, wollen wir uns ganz streng an den biblischen Texten orientieren. Das hat sich in den letzten 14 Jahren absolut bewährt. Das können Sie allein daran erkennen, das finde ich immer faszinierend, das habe ich immer schon bei den ganzen Predigern der letzten Jahrhunderte gedacht, das können Sie immer daran erkennen, ob das, was Sie vor 5, 6, 7, 8, 10, 12 Jahren, ob das noch hörbar ist. Nicht nur von wegen der Qualität der Audiodateien, sondern in dem Sinn hat es noch Gültigkeit. Und es ist faszinierend, bei allen neuen Variationen sprachlich etwas zu sagen, das hat ja jede Generation ihres, wenn sie sich auf einen biblischen Kontext gründen, hat es eine gewisse Zeitlosigkeit. Und allein daran entdecken sie das, was dann wirklich auch bleibt. Wir sprechen in die Zeit hinein, natürlich, aber indem wir an biblischen Maßstäben orientiert sind, ergibt sich eine wunderschöne Zeitlosigkeit. Und das ist etwas, was wir natürlich hoffentlich auch heute Morgen ein bisschen erkennen und wahrnehmen. Wir wollen daran uns orientieren, was der lebendige Gott in dieser einzigartigen Offenbarungsurkunde der Bibel uns mitgeteilt hat. Wenn ich so ein Thema vorbereite und das Zeug sich auf meinem Schreibtisch stapelt und in meinem Hirn da rund geht, dann erlebe ich immer wieder, und lassen Sie mich ja ganz kurz hier daran teilhaben, eine doppelte Erfahrung. Eine doppelte Erfahrung ist, der erste große Zug ist, Andreas, wie konntest du nur dieses Thema ansetzen? Warum hast du den Ältesten zugestimmt? Du hättest das verhindern müssen. Jetzt hast du diesen Termin. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, zwischendurch dachte ich, der fällt sowieso aus. Corona spült das weg. Und dann haben sie sich auch noch angemeldet. Das ist die eine Welt. Die Welt gehört immer dazu. Ist ganz eigenartig. Man denkt, was für ein Riesending. Und die zweite Welt, die muss ich Ihnen auch sagen. Jedes Mal denke, was ist das für ein geniales Buch? Was ist das für ein geniales Buch? Und was haben wir es als Christen unverschämt gut, dass wir uns mit unseren kleinen Existenzen in multikulturellen, verwirrenden Zeiten verfestigen dürfen auf dem Betonboden des Wortes Gottes. Mann, was haben wir es gut. und dann plötzlich vom Wort Gottes her entdecken, was für ein Reichtum, was für ein Schatz, was für eine Klarheit, was für eine Hilfestellung. Alter Gedankengang unserer Tagesseminare. Gute biblische Lehre führt zum Leben. Ganz eindeutig. Biblische Lehre führt zum Leben. Und Lehre ist also nicht etwas, was nebensächlich ist. Und auf der Lehre kommt es unmittelbar zum Lebensvollzug der Jesusleute. Und Irritationen in der Lehre führen auch zu Irritationen dann im Lebensvollzug. Und Klärungen in der Lehre führen auch zu Klärungen im Lebensvollzug der Jesusleute. In dem Sinn sind Tagesseminare wirklich ganz wesentlich für uns. Bei diesen ganzen Vorbereitungen kam zumindest eins für mich mit großer, schöner Klarheit raus. Mit den Stichworten Strafe, Gericht, Rache, Zorn sind wir im zentralen Themenfeld unseres Gottes. Absolut zentral. Es ist keine Marginalie. Es ist kein Randthema. Es ist nicht etwas anachronistisch, alttestamentliches, überholtes. Es ist etwas, was man verbergen, verstecken muss, dass man da niemanden heute in der modernen Gesellschaft oder gar im Christlichen noch damit irritieren sollte. Sondern diese Begriffe, Strafe, Gericht, Rache, Zorn, sind absolut zentral für unseren Gott. Ganz, ganz wichtiger erster Grundsatz. Und wir sind jetzt heute Morgen, bevor ich dann in verschiedene Themenfelder einsteige in den nächsten Stunden, heute Morgen erst einmal auf diesem Grundlagenfeld, was wir festlegen müssen. Und zum Grundlagenfeld gehört, Gott hat unmittelbar zu tun mit Strafe, Gericht, Rache und Zorn. Ich sage es Ihnen jetzt schon, der zweite Grundgedanke ist, dass alle diese vier Stichworte, Strafe, Gericht, Rache, Zorn, unmittelbar zu tun haben mit einem christologischen Verständnis. Das heißt, alle diese Begriffe bekommen in Christus eine ganz erstaunliche Vertiefung und komplette Wendung. Und das macht dieses Thema aus meiner Sicht so interessant. Das heißt, alle Begriffe gehören zu Gott und sie bekommen in Christus ihre Vertiefung, teilweise komplette Wendung. Das erstmal im Grundlagengedanken. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Ein Gott des Gerichtes. Zu unserem Gott gehört elementar dazu, dass er der Richter ist. Aus dem großen biblischen Feld habe ich gedacht, an der Stelle fangen wir ganz sportlich an mit unserem Bibellesen an diesem Tag und landen in den sogenannten Jahwe-Königspsalmen. Das sind die Psalmen in den 90ern in ihrem Psalmbuch, die dieses große Thema am Anfang haben, der Herr ist König, der Herr ist König. Da gibt es so eine ganze Gruppe von diesen Psalmen, die das zum Thema hat. Also Jahwe-Melech, Gott, unser Herr, ist der König. Und zu diesem Königsein gehört nun in diesen Jahwe-Königspsalmen ganz oft auch diese elementare Aussage, dass dieser König, dieser Herrscher, dieser in diesem Sinn absolute Herrscher, natürlich auch das Amt des höchsten Richters inkludiert. Er ist also nicht nur der militärische Herrscher, sondern ist logischerweise auch die letzte, größte juristische Instanz. Wenn es also heißt, Jahwe ist König, dann hat er nicht nur für seine Krone auf und einen schönen Mantel an, sitzt auf dem Thron. Er hat die Militärgewalt, ganz eindeutig. Er ist die oberste, letzte, entscheidende juristische Instanz. Und in dieser Funktion regiert er. Und jetzt sagt dieses kleine, popelige Israel in der alttestamentlichen Zeit, dass dieser Jahwe-König nicht nur etwa innerhalb dieses kleinen Volkstrüppleins Israel, wo auch immer es sein mag, Nord, Süd, Reich, was auch immer, diese Herrschaft hat, sondern sie gehen von einer universalen Herrschaft dieses Gottes aus. Nie ist der Gott Israels eine Regionalgottheit, gar nie. Nie ist unser Gott nur unser kleiner Gemeindegott. Immer ist er der eine universale, über alles herrschende Gott. Und mit dem geht er natürlich auch dann in diese Offenbarungstexte ein. Psalm 96 zum Beispiel. Der Himmel freue sich, die Erde sei fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt. Und dann hören wir normalerweise auf, wir sagen, dass das reicht. Nein, nein, wozu kommt er denn? Und dann steht da ganz erstaunlicherweise, er kommt zu richten den Erdkreis. Und niemand zuckt zusammen, sondern der ganze Duktus des Psalmes ist, Gott sei Dank. Das heißt, der ganze Tenor des Themenfelds, Gott ist der Richter, Gott übt Gericht, hat einen absoluten positiven Kontext. Er Er kommt, er wird ersehnt. In welcher Funktion? In der Funktion, er wird richten. Und zwar wird er richten das Erdreich. Das heißt, alles, komplett. Also er ist nicht nur der Richter, ich betone es noch einmal, in Juda und im Nordreich. Er ist nicht nur der Richter in Jerusalem, nicht nur der Richter im Tempel, nicht nur der Richter der davidischen Herrschaft. Er hat umfassende Richtkompetenz vor dem Herrn, denn er kommt zu richten das Erdreich. Dieser Vers wird wie oft in der Poesie im Hebräischen wiederholt. Er wird nämlich den Erdkreis richten und dann kommt eine Spezifikation. Wie wird er ihn richten? Richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit Wahrheit. So, und jetzt haben Sie allein schon mit diesem kleinen Satz aus dem 96. Psalm eigentlich einen wunderschönen Boden bereitet. Nichts hat irgendwie was Schmuddeliges oder was Peinliches oder was man verbergen müsste oder was nur optional zu sehen wäre oder was nicht mehr neutestamentlich gelten würde. Nirgendwo. Es ist die Elementaraussage, die zu Ihrem Glauben an Jesus Christus dazugehört, nämlich tatsächlich zu wissen, dieser Gott ist ein richtender Gott. Den Erdkreis wird er richten, die Völker, Gerechtigkeit und Wahrheit wird der Inhalt dieses Gerichtes sein. Das habe ich so mutig gesagt, das gilt auch neutestamentlich. Ja, das gilt auch neutestamentlich. Wir werden das nachher noch antitschen, aber lassen Sie das jetzt schon gesagt sein, dass der Kernsatz zum Thema Gericht im Johannesevangelium Kapitel 5 steht. Und da lesen wir den erstaunlichen Satz, dass Jesus sagt, dass ihm Jesus vom Vater das gesamte Gericht übergeben wurde. Eine faszinierende dogmatische Aussage. Das heißt, die Delegation eines Gesamtressorts, das Riesenthemenfeld Gericht, was in unserem dogmatischen Kopf natürlich beim Vater liegt, bei dem Schöpfer, bei dem Allmächtigen, wird neutestamentlich auf den Schreibtisch von Jesus gestellt. Das heißt, alles, was sie alttestamentlich im Gerichtsfeld haben, ist plötzlich vom Verantwortungsbereich bei Jesus. Jedes Mal, wenn Sie im Alten Testament lesen, er kommt zu richten. Denken Sie also neutestamentlich nicht an Gott den Vater, sondern streng genommen an Jesus Christus, seinen Sohn. Alles Gericht ist dem Sohn übergeben. Und wenn das in unserem Kopf schon mal etabliert wird, haben wir natürlich im Lehrgrund eine unwahrscheinlich feste Basis. Wir werden nirgendwo aufgefordert, das Gericht zu verneinen, es zu verbergen, es kleinzureden, es schlecht zu machen. Es gehört mitten in die Herzwelt unseres himmlischen Vaters, in seinen Sohn Jesus Christus hinein. Dieser Jesus ist der Richter. Was für eine wichtige, zentrale Aussage kommt da auf uns zu. Wir können noch ein bisschen weiterlesen, damit Sie noch ein paar mehr Belegstellen haben. Psalm 96, ich lese in Psalm 98 ganz ähnlich. Wiederum singt dem Herrn ein neues Lied. Und dann heißt es am Ende, ganz ähnlich wie im Psalm 96, die Ströme sollen frohlocken, alle Berge seien fröhlich. Ein Schöpfungsoptimismus, eine Schöpfungsfreude. Warum? Weil er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Es ist also eine wahre Vorfreude, auf diesen Gerichtstag in der Bibel zu spüren. Ein ganz anderer Tenor, als er manches Mal bei uns ist. Und wenn Sie das noch nicht wahrhaben, dann nehmen Sie noch mit dazu natürlich jetzt den 99. Psalm, denn der 99. Psalm beginnt unmittelbar mit dem fundamentalen Satz, der Herr ist König, darum zittern die Völker, er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt. Das ist die Autorität. So. Und das ist etwas, wo wir wahrnehmen dürfen, egal ob das uns jetzt irritiert oder nicht, aber erstmal wahrnehmen dürfen, dass das Thema Gericht im Kontext alttestamentlichen Denkens, und wir haben schon den neutestamentlichen Anker ja gesetzt, biblischen Denkens vollkommen positiv ist. Deswegen kann ja auch die Bibel sich einen Psalm leisten wie dem Psalm 94. Die ganz treu hier so die Psalmsonntage mit durchgestanden haben in den letzten Jahren, die wissen, dass wir unter anderem auch mit Erstaunen am 94. Psalm standen. Denn im 94. Psalm lesen wir als Überschrift: Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Ach, da werden wir natürlich ganz nervös im Durchschnitt. Ja, wir werden schon nervös, weil der Gott mit einem Begriff in Verbindung gebracht wird. Wir sagen, oh, Entschuldigung, dass das noch drinsteht. Bei der nächsten Revision nehmen wir das natürlich raus. Und natürlich werden wir nie sagen, erscheine, sondern bitte, bleib weit weg. Wie ganz anders das biblische Denken, wie ganz anders. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen auf einem anderen Konditionierungslevel angekommen. Ja, dann merken wir, ach, das ist ja ein ganz anderer Gedankengang. Ich ersehne, ich erwünsche, ich bete das Erscheinen des Gottes der Vergeltung, des Gottes, der vergilt, der also die Unausgewogenheiten, die Ungerechtigkeiten, die Verschiebungen, die nicht der Wahrheit entsprechungen, der die wieder ins Lot bringt, der es wieder stimmig, der es wieder gerade macht, der, biblisch gesprochen, Shalom setzt. Shalom ist im Alten Testament nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Shalom ist eine ganz wesentliche Aussage, damit Shalom werden kann, damit Friede im umfassenden Sinn sein kann, braucht es Gerechtigkeit. Und deswegen heißt der neutestamentliche Epheserbrief: Jesus, er ist unser Friede, er ist unser Shalom. Nicht im Sinn von, habt euch alle lieb, sondern im Sinn von, ich bringe euch Gerechtigkeit. Jetzt wird alles wird richtig. So, und deswegen entdecken wir natürlich miteinander, dieses Thema hat eine ganz, 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 ganz große, entscheidende Bedeutung. Wir haben einen Gott des Gerichtes, einen Gott der Gerechtigkeit. Dazu gehört der nächste Gedankengang, dass wir natürlich sofort setzen, dass diese Instanz, absolut vertrauenswürdig und gerecht ist. Absolut. Absolut. Das gehört zu den Grundaussagen unseres Gottes, dass in diesem Gott kein Falsch ist, kein Grau, kein Geschliere, reine Wahrheit, uneingeschränkte Wahrheit. Deswegen spielt das falsche Gericht alttestamentlich so eine riesengroße Rolle. Wir kommen also jetzt quasi in den innerweltlichen Reflexionsteil. Sie wissen immer wieder, dass die Bibel die irdische Welt aufnimmt, damit wir sie verstehen können, was vom Himmel her zu sagen ist. Aber dass natürlich ich Erde und Himmel nicht eins zu eins setzen darf. Aber wie soll ich den Himmel denken, den ich gar nicht sehe? Man muss mir also vom Himmel in irdischen Bildern sagen. Aber Vorsicht vor einer Komplementärwahrnehmung. Ich muss immer wieder Abstriche machen, aber anders kann ich es nicht verstehen. Deswegen nimmt die Bibel den ungerechten Richter als das polare Gegenstück zum gerechten Richter. Deswegen ist der ungerechte Richter das Grauenvolle, was es geben kann, innerweltlich geben kann, durch alle Generationen und alle Gesellschaftsmodelle hindurch. Weil dann habe ich ja keine Chance mehr auf eine innerweltliche Gerechtigkeit für mich oder für andere, wenn es einen ungerechten Richter gibt. Klammer auf, erinnern Sie an das Beispiel vom Gebet der Witwe und dem ungerechten Richter. Da wird also die übelste Person überhaupt genommen, die man haben kann, für so eine lobbylose Witwe der damaligen Zeit. Klammer zu. So, der ungerechte Richter steht dem absolut gerechten Richter gegenüber. Das heißt, wir haben gar keinen Grund, das zu verbergen. Überhaupt keinen Grund für Christen, das Thema des Gerichtes, das Thema unseres Gottes, das Thema des Gerichtstermins auch nur zu verbergen. Umgekehrt, gerade unsere Zeit, verstehen Sie mich ein bisschen, könnten wir bis ins Evangelistische hinein damit absolut punkten. Wir warten alle miteinander, die Christen warten alle miteinander auf diesen wunderbaren Termin, wenn der lebendige Gott in Jesus Christus den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit und Wahrheit. Und Sie bekennen es alle im Glaubensbekenntnis ganz treu jeden Sonntag. weit sie im liturgischen Rahmen drin sind. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Noch steht's drin. Bin gespannt, wie lange noch. Ja, ganz eindeutig, ganz eindeutig. So, das heißt, das gehört mit in dem Inventar dazu. Und jetzt hoffe ich, dass dein schon Sie mit dieser Viertelstunde sagen, gut, ich werde jetzt das Thema des Gerichtes in meinem Kopf positiv konnotatieren. Ja, sie wird also jetzt dies unter einem positiven Vorzeichen sehen. Hoffentlich kommt Gott bald und erscheint und übt Gericht. Aber ich stimme natürlich zu. Kaum haben Sie diesen Satz gesagt, wird's Ihnen natürlich mit mir ein bisschen mulmig. Das ist ja genau das, was gut ist. Dass wir in dem Moment merken, bisher standen wir natürlich so da und dachten, mein Gott, es wäre schon mal gut. Und ich hätte auch so ein paar, die ich dir anempfehlen könnte, die ganz besonders dringend jetzt das brauchen, dass du als Richter auftrittst. Haben wir alle, seien Sie doch ehrlich. Und die letzten Monate haben natürlich die Zahl deutlich vergrößert. Das ist ja auch klar. Wenn Sie wüssten, was der Wald alles gehört hat in meinen Gebetszeiten. So, aber Sie wissen jetzt ist das wie beim Bumerang. Oh Gott, der Vergeltung erscheine. Und plötzlich überlege ich, wäre das jetzt so gut gerade heute? Wäre das jetzt passend für Sie, wenn er käme? Da merken wir schon den nächsten Aspekt des Themas, den werden wir natürlich intensiv bedenken, ganz klar. Der wird nachher in den Hauptteilen sogar immer mit den Positivpronomen dann gezeichnet. Aber Sie merken, das Thema ist, es ist richtig gut, es ist ganz, ganz wesentlich. So, wenn ich also das habe, wenn ich das gerechte Gericht Gottes habe, wenn ich das positiv habe, dann gehe ich einen Schritt weiter in dieser Grundlegung und überlege, mein Gott, aber was soll das denn dann, dass du so anthropomorphe Vokabeln nutzt wie Rache und wie Zorn? Das macht's uns schwerer, mein Gott. Nicht wahr? Also diesen nüchternen, distanzierten, absolut gerechten Richter, den können wir noch gut rüberbringen. Aber sobald wir so einen Zornknubbelgott vor uns sehen, ja, oder so ein Blutrache-Monster, merken wir, jetzt wird es natürlich verbal schwierig. Und das wurde immer schon schwierig. Von der alttestamentlichen Linie her bis ins Neue Testament hinein. Denn das war ja genau das, wo schon das mosaische Gesetz massiv gegen die Blutrache die Grenze gesetzt hat. Und dann den Höhepunkt im Alten Testament gesetzt hat. Im Levitikus, im dritten Buch Mose, mit der Setzung des Liebesgebotes für den Feind. Den Gegner. Wahnsinn. Und da merkt man schon, das ist alttestamentlich, dritte Mose. Wird dann in der Bergpredigt in Christus neutestamentlich verankert und dann im Johannesevangelium und in Johannesbriefen natürlich quasi zum Lebensgrundsatz der Jesusgemeinde. Das Lieben. So, und jetzt haben wir dieses Rachemotiv und dieses Zornmotiv. Und beide Motive sind sehr, 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 sehr wichtig. Ja, sie können natürlich von unserem Verständnis her missbraucht werden, ganz eindeutig. Noch einmal, ich erkläre es so, wir brauchen den Himmel zu verstehen, die irdischen Vokabeln. Aber die irdischen Vokabeln sind nicht rein. So, und deswegen müssen wir aufpassen, was von den irdischen Vokabeln ich auf das Himmlische übertrage. Sie haben von der Rache und von dem Zorn natürlich nicht das auf den lebendigen Gott zu übertragen, das sind wir gleich raus aus dem Rennen. Was Sie schon allein bei Ihnen oder bei anderen entdecken, was in der Motivlage nicht stimmig ist. Das heißt, Sie und ich unterstellen diesem Gott natürlich nicht, dass er irgendwann ausrastet. So wie Sie und ich das irgendwann tun, wenn meine Nerven überspannt sind, dann je nachdem, wie Sie so emotional aufgestellt sind, mancher hat ja gar keine Probleme, weil er gar nicht zornig werden kann. Ja. Allein von seiner emotionalen Tiefenlage, mit der er da ins Rennen geschickt wurde. Andere, die sind quasi immer kurz vorm Platzen und müssen damit klarkommen. Ja? Oder auch der Rachegedanke. Manche haben da gar keine Schwierigkeiten mit, weil sie gar nicht so weit denken können. Andere, die haben unterbrochen, damit zu kämpfen. Das heißt, wir sind ja unterschiedlich aufgestellt. Aber wir sind uns einig, sowohl Rache als auch Zorn als negative Bewegungsgründe, das dürfen Sie auf Gott nicht übertragen. Ganz eindeutig. Aber die Begrifflichkeit ist trotzdem wichtig. Was ist denn in der Begrifflichkeit so wichtig? Was ist das an der Begrifflichkeit, was den Zorn betrifft und was die Rache angeht, die jetzt in der Begrifflichkeit für Gott gesetzt werden müssen? Und das ist etwas sehr Schönes. Nämlich sowohl beim Zorn als auch bei der Rache ist es die Leidenschaftlichkeit. Das ist es doch. Es ist also nicht das distanzierte Dastehen. Es ist nicht dieses, wir haben hier ein Thema zu erörtern und behandeln das mit den Gerichtsakten und es betrifft mich, den Richter, natürlich in gar keiner Weise. Sondern sie haben einen Gott in dem Alten Testament und im Neuen Testament mit Leidenschaftlichkeit. So, und wenn dieser Gott leidenschaftlich ist, dann merken Sie, jetzt sind wir plötzlich am Herzstück. Denn in der Mitte steht ja kein Gottesverständnis im Sinn eines philosophischen Begriffes. Es gibt als letzte Setzung einen Gott im Transzendenzbereich und den setze ich irgendwie mit einer entsprechenden griechischen Beschreibungswelt dahin, sondern dieser Gott, den uns die Bibel offenbart, den einzigen, wahrhaftigen, lebendigen, den Vater in Jesus Christus, sein Geist, von ihm ist gesagt im Neuen Testament, dieser Gott ist Liebe. Und das ist eben nicht nur eine neutrale Befindlichkeit. Halleluja. Sondern es ist diese Zuwendung. Es ist diese Zuwendung. Es ist das, was in den Begrifflichkeiten von Treue und Gnade gemeint ist. Treue, das haltende, festhaltende Element. Gnade, das zuwendende Element. Es ist etwas, was eben auf mich zutrifft und mich betrifft. Und diese Leidenschaftlichkeit unseres Gottes, für die sind wir unendlich dankbar, dass Gott leidenschaftlich lebt. Leidenschaftlich lebt. So, und der leidenschaftliche liebende Gott setzt mit seinem Ja der Liebe auch ein leidenschaftliches Nein, was in irgendeiner Art und Weise diesen Lebensraum der Liebe um ihn stören, verdrecken, unterminieren könnte. Das Ja braucht das Nein. Es braucht das Nein. Ohne ein klares Nein ist das Ja nicht zu halten. Und das ist ganz, ganz wichtig für unseren Kopf. Wenn ich sage, Gott ist Liebe, dann inkludiert das auch den Satz, dann muss dieser Gott, wenn er mich liebt, auch Nein sagen. Damit das nicht gestört werden kann, was seine Liebe betrifft. Und deswegen ist er zornig. Und deswegen rächt er. Es ist ein leidenschaftliches Nein gegen alles, was die Liebe und den Raum des lebendigen Gottes zerstört und kaputt macht. Zorn, Rache ist das leidenschaftliche Nein Gottes gegen alles, was diesen Raum zerstört und kaputt macht. Das hassende, ablehnende, kaputtmachende Element muss von Gott mit einem Nein belegt werden. Innerweltliche Beispiele. Sie können ja auch nicht sagen, das Feuer, was da gerade in meinem Wohnzimmer anfängt, brennt ja nur im Wohnzimmer. Jetzt machen wir nicht so ein Theater. Gibt's immer überall ein bisschen Feuer. Was werden Sie tun? Sie werden sagen, nein, denn das wird sich ausbreiten. Ich muss es auf jeden Fall eindämmen, beschränken, ausschlagen. Weg mal, wie böse das arme Feuer. Verstehen Sie? Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. In meinem Wohnzimmer darf es nicht brennen. Punkt. Weil ich Ja sage, muss ich Nein sagen. Medizinisches Beispiel ist immer schwierig. Sie sind schwer krebserkrankt. Sie kriegen den medizinischen Rat. Machen Sie, was Sie wollen. OP, Chemo, Bestrahlung. Sie können es aber lassen. Sie können es auch lassen. Und der Krebs sagt irgendwann, tschüss, ich gehe wieder. Ganz freiwillig. Das ist nicht gerade der normale Fall. Ich muss ihn also behandeln. Ich muss ihn Nein sagen. Sie sehen, ihr Kind auf der Wiese herumlaufen, freuen sich riesig und wollen dieses Kind natürlich in gar keiner Weise beschränken. Dumm ist, dass da drüben ein Abgrund ist, aber nein, Freiheit für Kinder, Freiheit für Kinder, lauf! Nein, sie haben einen Zaun aufgestellt. Wie gemein. Sie sagen Nein zum Kind. Sie sagen Nein zur Entwicklung. Nein, du darfst da nicht weiterlaufen. Verstehen Sie? Sie können es selber weitermachen. Ich habe noch 23 Beispiele hier auf. Das können Sie durchdiskutieren. Das ist begreifen. Das ist für unseren denkenden Kopf ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, Gericht, ja, aber das mit der Rache. Doch. Das leidenschaftliche Ja der Liebe inkludiert das leidenschaftliche Nein zum Bösen. Bei diesem Gott gibt es keinen Graubereich, gibt es keinen Fäulnisbereich, gibt es keine Möglichkeit in irgendeiner Art und Weise am Bösen zu partizipieren. Wenn du mit diesem Gott der Liebe zusammen bist, wenn dieses leidenschaftliche Ja der Liebe dich erreicht hat und dich hält, heißt das mit dem Moment Grenze. Und wir sagen Danke für diese Grenze. Danke, dass du ein Gott bist, der leidenschaftlich Nein sagt. Nein zu allem Diabolischen, Nein zum Teuflischen, Nein zum Zerstörenden, Nein zum Ungöttlichen, Nein zu dem, was seinem Willen nicht entspricht. So, jetzt haben Sie mit mir ein wunderschönes, gutes Fundament. Bescheuert ist nur, dass ich ja dann auf der falschen Seite stehe. Oder? Ich würde sagen, ja, das ist wahr. Genau das ist wahr. So soll es sein. Ja und nein. Aber indem ich das akzeptiere, merke ich, oh mein Gott, dann musst du zu mir. Dann musst du zu mir, wenn du jetzt konsequent bist, mein Gott. Dann musst du zu mir Nein sagen. Schäfer, es geht nicht. Und ich muss ihm, dem gerechten Richter, sagen, ja, du hast recht. Es geht nicht. Und weil wir das nicht wollen, schlieren wir und machen dieses typische Religionspaket. Und das Religionspaket hat das Modell der Waage. Also ein bisschen Licht und ein bisschen Finsternis und entscheidend ist nur das, was das Licht die Nase vorn hat. Das ist das Wichtige. Hauptsache, du bist mehr 51% Licht gegenüber 49% Finsternis. Das ist nicht biblisch. Wenn wir mit diesem Gott der Liebe zusammen sein wollen, wenn wir mit dieser Leidenschaftlichkeit dieses Gottes zusammen sein wollen, dann nur 100%. Weil bei ihm ist nur Licht und keine Finsternis. Dieses Nein der leidenschaftlichen Liebe Gottes ist absolut wichtig. Und ich hoffe, dass Sie mit mir das spüren. So, das bedeutet nun nach diesem Durchgang, ich habe einen gerechten Gott, mit seinem Gericht, lachende Königspsalmen. Ich sehe diesen Gott, der leidenschaftlich ist und der natürlich jetzt auch dieses Gericht durchziehen wird. Und weil er weiß, dass er dieses Gericht durchziehen wird, hält er auch diese Welt aus. Ich glaube, die Fragestellung kam von dir. Sehr gute Fragestellung. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Gott die Jahrtausende der Geschichte mit all dem, was individuell und universal gelaufen ist, überhaupt anthropomorph verkraften kann? Wie kann man das aushalten, wenn man Licht ist, zu sehen, wie die Schöpfung, die ich geschaffen habe, in dieser Finsternis lebt? Ich kann es dann aushalten. Wenn ich weiß, wie der Anthropomorph von Gott gesprochen, das Gericht ist gesetzt. Das Gericht ist gesetzt. Es kommt die Terminierung des Ausgleichs. Er kommt. Dann halte ich es aus. Und dieser Gott sagt sein Nein, weil er leidenschaftlich Ja zu mir ist, und damit ist Rache und Zorn ohne den negativen menschlichen Teil führen zu einer ganz wichtigen Begrifflichkeit innerhalb des christlichen Glaubens. Nehmen Sie diese Leidenschaftlichkeit aus Ihrem Gottesbild nicht heraus. Sie gehört zum Liebesbegriff, nicht allumfassend, aber mit in den Charakterzug unseres Gottes hinein. Liebe ist nicht nur Leidenschaftlichkeit, aber sie gehört mit in die Wahrnehmung der Offenbarung unseres Gottes hinein. Und ich entdecke, schon als Mensch hörend und wahrnehmend diese Worte, dass zum einen natürlich ich nicht weiß, ob ich den Gott der Vergeltung jetzt auch erscheinend erbeten soll. Und ich entdecke, je klarer mir das vor Augen steht, dass über meinem Leben ein Nein steht. Jetzt haben wir Gericht, Rache, Zorn. Bleibt noch in der Grundlegung, wir sind in der Grundlegung, die Begrifflichkeit Strafe. Die Strafe hatte ganz unterschiedliche Elemente. Auch da, wir haben noch ein paar Stunden Zeit, kommen wir noch einmal in einem anderen Schleife als erziehendes Handeln für Jesus-Leute noch einmal drauf. Aber erst einmal, Strafe hat ein ganz verschiedene Akzente. Dass Gott straft, entstammt diesem Nein. Das Nein zeigt nämlich in der Strafe zuallererst erst einmal ein Stopp. Stopp! Darüber gehst du nicht. Du fährst also in der Strafe, in der Sanktionierung mit deinem bisherigen Programm gegen eine Mauer. Das können Sie schon innerweltlich. Ja, das ist ja das, was wir auch im innerweltlichen juristischen Raum erleben. Die Strafe ist die Versichtbarung der Mauer. Stopp, 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 stopp. Gott erlaubt mir nicht, über eine gewisse Grenze zu gehen, um meinetwillen, damit ich mich nicht selbst schädige, und um anderer Willen, damit ich nicht andere schädige. Und das, was im Göttlichen läuft, läuft ja im Irdischen genauso. Das heißt, Strafe hat einmal diesen Stoppcharakter. Aber Strafe hat noch viel mehr im biblischen Denken. Strafe hat nicht nur Stopp, du kommst nicht weiter. Strafe hat auch den erzieherischen Charakter, machen wir gleich noch. Strafe, wobei das sehr, 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 sehr begrenzt ist. Das wissen vor allem all die juristischen Welten. Ja. Die katholischen Welten wissen das auch, Klammer auf, Fegefeuer, Klammer zu. Sondern er hat nochmal einen weiteren Charakter, abgesehen von Strafe und von Erziehung, nämlich es hat das wiederherstellende, wiedergutmachende Element. Also in dem Strafhandeln soll schon ein Ausgleich wieder geschehen zulasten dessen, der geschädigt hat, und positiv für den, der geschädigt worden ist, damit schon wieder ein Ausgleich geschieht. Sie kennen das. Versicherungstechnisch, der Schaden muss ersetzt werden. Oder dieses Strafmaß entspricht umgerechnet über eine Vorstellungswelt dem, was da verursacht wurde, mit unterschiedlichen Dimensionen, die wir da haben. Juristische Themen ohne Ende. Der Grundgedanke ist immer der, Stopp, Erziehungscharakter, Wiedergutmachung, Wiederherstellung. So, und wenn diese Welt, die innermenschlich da ist, jetzt in dem Göttlichen auftaucht, merken wir, tatsächlich, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Charakter, der nun bei Gott auch seine Bedeutung hat. Gott setzt Strafen, und mit Strafen sagt er erst einmal, Stopp, hier gehst du nicht weiter. Und zwar, du gehst nicht weiter, weil dein Leben, Verhalten, Vorgehen andere schädigt, weil dein Leben, Verhalten nicht in meinen Lebensraum des Lichtes hineingehört und weil dein Leben, Verhalten dich selber schädigt. Stopp. Zweiter Gedankengang bei Gott natürlich auch, dieser pädagogische Gedankengang. Auch da, auch bei Gott. Dramatische Grenzen des Fortschritts über Strafen. Klammer auf, siehe die Geschichte seines Volkes Israel. Klammer zu. Nee, nochmal Klammer auf. Hosea, ich weiß nicht mehr, wie ich dich strafen soll. Interessantes pädagogisches Problem. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten, sagt Gott im Propheten Hosea, Israel gegenüber. Das heißt, der pädagogische Effekt des Strafens kommt an seine Grenze. Hochinteressant. Also, Gott, der Stopp sagt, Gott, der pädagogisch handelt, und Gott, der im Strafvollzug schon wiederherstellend, wiedergutmachend eingreift. So, und diese ganze Welt gehört das riesige Feld rein, nur für die, die das gerne verorten wollen, von schon jetzt Strafhandlungen Gottes im innerweltlichen Feld. Also wenn wir endzeitlich denken, dann kommen wir ja im letzten Buch der Bibel nicht nur an das Auftreten der antichristlichen Systematik, das ist ein großer Raum, den das hat. Wir kommen nicht nur an den Charakter, wie kommt seine Gemeinde, wie kommt sein Auserwähltvolk Israel durch diese Drangsal, Trübsalzeit hindurch, sondern es kommt ja noch ein ganz wichtiger Charakter mit rein, dass wir ab Kapitel 6 in der Buch der Offenbarung eigenartigerweise solche Gerichtswellen haben. Und diese Gerichtswellen, die haben immer wieder auch Christen irritiert, weil da wirklich Strafhandlungen Gottes universal hineingreifen, wo man dann, wenn man mal sein kleines mitteleuropäisches humanistisches Herzchen bewegte, doch ein bisschen aus dem Ruder laufen könnte. Ach du lieber Gott, mach doch nicht so was Böses. Und dann muss man sagen, stopp. Das, was hier abläuft an Strafhandlungen in diesen Gerichtswellen, läuft genau in diesem Charakter, dass Gott sagt, stopp. Dass Gott begrenzt pädagogisch handelt und dass Gott schon hier anfängt, wiedergutmachend, wiederherstellend, im gesamtuniversalen Bereich zu handeln. Sie und ich werden uns nie mehr entschuldigen für die geplanten Gerichtshandlungen unseres Gottes. Okay? Also mein Gott, wenn du das vorhast, dann handelt hier nicht irgendein aus dem Ruder gelaufener autoritärer Fabrikat oder Herrscher. Dann handelt allein der lebendige Gott in seinem Stopp zu den Menschen, in seinem Versuch der pädagogischen Maßnahmen, in seinem Anfangen der Wiedergutmachung, der Wiederherstellung des Shalom. Und diese Gerichtswellen sind ja, denken Sie mit mir nach, nur die Vorbereitungen für das, was an Offenbarung 20 als das eigentliche große Völkergericht uns beschrieben wird. Sie kriegen also einen Vorgeschmack von dem Gerichtshandeln dieses Gottes in dem, was in diesen Kapiteln 6 fortfolgende ihnen beschrieben wird. So, jetzt haben wir den Grund eigentlich gelegt. Wir haben alle 4 Begriffe, von denen ja 3 im Thema stehen. Den 4. Zorn haben wir nicht auch noch eingebaut, das haben sie jetzt damit reingenommen. Ja, also Strafe, Gericht, Rache, Zorn, alle 4 Begriffe in einem positiven Feld vom biblischen Offenbarungswesen, einem positiven Feld Gott zugeordnet. Wir haben bei allen Begriffen gemerkt, wenn ich sie setze, habe ich, der Mensch, eine Bejahung dessen, was da geschieht. Gleichzeitig rutsche ich persönlich aber damit aus der Welt Gottes heraus. Wenn das Gericht kommt, wenn das leidenschaftliche, zornige Nein meines Gottes kommt, wenn die Strafhandlung kommt, dann bin ich, der Mensch, der Betroffene, erlebe den gerechten Richter und muss sagen, mein Gott, zu dir, in deine Welt, gehöre ich nicht. Soweit die Grundlegung. Bei allen Begriffen, und damit sind wir in der Grundlegung an der Zielgerade, entdecken Sie jetzt schon natürlich, und das ist, denke ich, das entscheidende lehrmäßige Feld, dass alle Begriffe eine christologische Vertiefung haben. Alle Begriffe. Die ganzen Begrifflichkeiten, die wir jetzt so schön sortiert haben, bekommen natürlich in Christus, eine unglaublich neue Bedeutung. Strafe. Jesaja 53. Ach so. Gericht. Johannes 12. Jetzt geht das Gericht über den Kosmos, wenn der Christus am Kreuz, ach so. Zorn, Rache, sein leidenschaftliches Nein, wofür? Weil er zu Ihnen in Christus und zu mir in Christus leidenschaftlich Ja gesagt hat. Sie kriegen dieses Thema heute nicht nur im Sinn von Sieh die positiven Offenbarungswelten, wie gut das ist, dass Gott richtet, dass er zornig ist, dass er rächend, dass er strafend ist. Sondern sie kriegen, sie müssen, dürfen das kriegen in der christologischen Vertiefung und dem neuen Verständnis. Wie schaffen wir das? Ich dachte, wir schaffen das so, dass ich mit Ihnen jetzt bis 16.30 Uhr in vier Welten eintauche. Und die sind beschrieben jeweils mit diesem Positivpronomen. Das heißt, ich nehme Sie, ich nehme mich ins Visier, ich spreche von einem Ich. Also von meiner Übertretung spreche ich zuallererst. Ich spreche zum Zweiten natürlich dann von meiner Strafe. Ich spreche zum Dritten von meiner Rechtfertigung. Und ich spreche zum Vierten von meinem Gericht. Ja, diese vier Themenfelder, die natürlich sich ineinander verschlieren, das weiß ich, aber für einen halbwegs deutschen viereckigen Kopf braucht man eine Struktur, an der man sich entlanghangeln kann. Also meine Übertretung, meine Strafe, meine Rechtfertigung, mein Gericht. Und dann denke ich, dass Sie mit diesen vier Komplexen für sich selber, aber auch grundsätzlich dieses Thema verstanden haben und entfalten. Wir kommen also zu dem allerersten Feld. Das kriegen wir, denke ich, noch heute vor dem Mittagessen miteinander hin. Zum Thema meine Übertretung. Was ist bei meiner Übertretung der wichtige Grundgedanke? Bei meiner Übertretung ist der wichtige Grundgedanke, dass natürlich alle Übertretung, alle Handlungen, die mein Leben ausmachen, alle Gedankenwelten, alle emotionalen Welten, also alles, was mit meiner Personalität geschieht, natürlich dann nur als Übertretung festgestellt werden kann, wenn es für diese Übertretung einen Maßstab gibt. Ohne einen Maßstab habe ich keine Chance, eine Übertretung festzumachen. Das ist ganz wichtig. Und dieser Grundgedanke, der ist natürlich für unser jüdisch-christliches Verständnis elementar. Ohne Maßstab keine Festhalten der Übertretung. Sie können als Bibelstelle das beim jüdischen Theologen Paulus wunderbar feststellen, wenn er für seine jüdischen Hörer auf ein Problem eingeht, wo wir deppigen Heidenchristen gar nicht drauf gekommen wären. Nämlich in Römer 5 sagt er, deshalb 5, Vers 12, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, das ist Adam, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Das Gesetz ist der Maßstab. Problem, Maßstab kommt später als Sünde. Ganz schwierig juristisch. Ja. Wo kein Gesetz ist, sagt Paulus akkurat, wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde auch nicht angerechnet. Kriege ich nicht, ich kriege keinen Griff dran. Ich habe kein Gesetz, ich habe kein Maß. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt haben, durch die gleiche Übertretung. Das heißt, er setzt quasi ein Gesetz voraus. Theologisch machbar, juristisch nicht. Aber jetzt erstmal setzt das voraus, setzt das als gültig voraus. So, das Thema haben wir natürlich jetzt auch für uns. Der lebendige Gott setzt Maßstäbe. Der lebende Gott setzt Maßstäbe. Und es ist für uns als Christen in dieser eigenartigen Weltzeit, in der wir unterwegs sind, plötzlich eine Wohltat. Spüren Sie das mit mir? Sie können das natürlich auch negativ machen, aber ich sehe es positiv. Dass der lebendige Gott Maßstäbe setzt. Und diese Maßstäbe, die er da setzt, die werden von ihm in keiner Weise geändert. Das führt natürlich zu gewaltigen Irritationen und Verschiebungen im System. Denn das ist ja gerade der Clou innerweltlich, dass man diese Maßstäbe immer wieder neu bestimmen kann. Jede Gesellschaft, jede Kultur, jede Zeit setzt ihre Maßstäbe. Sie kennen das Thema, das ist was ganz Normales. Gucken Sie nach, wie sich der juristische Club der letzten Jahrzehnte entwickelt hat, was wie sich verschoben hat, was rausgekommen, was neu dazugekommen ist, wie das Strafmaß anders gesetzt wird. Das ist ein Prozess, der hängt mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, was die Majoritäten, Demokratien jetzt meint, als angemessen sehen zu können. Das heißt, im Gegensatz zu unserem gesellschaftlichen Feld sagt Gott, so ist es. Können wir das mal kurz, nein, so ist es. Wir hätten da Änderungsvor... Nein. das passt nicht. Nein. Wir würden gerne, nein. Und irgendwann sagt der kleine Mensch auf dieser Seite Erde, der kann mich mal. Ich steig da aus. Sowas kann man mir heute nicht mehr bieten. Das braucht einen Prozess. Das braucht eine Ebene auf Augenhöhe. Da müssen wir drüber abstimmen. Da muss man doch mal drüber reden. Und Gott sagt, nein. Das habe ich so bestimmt. Warum? Warum? Warum so und nicht anders? Ich hätte ein paar Optimierungsvorschläge. Die würden es als Christen viel leichter machen, kompatibel zu sein mit dem, was gerade abgeht. Und Gott sagt, nein, das werde ich nie und nimmer tun. Und sie ahnen schon, warum. Weil ich dich liebe. Ich werde nie und nimmer mein Maßstab der Reinheit, der Heiligkeit, der göttlichen Setzung verändern und damit ihn der Zeitlichkeit, dem Irdischen, dem Menschlichen, dem Gebrochenen, dem Sündigen aussetzen. Nie und nimmer. Die Maßstäbe unseres Gottes sind seine Liebessetzungen. Die Maßstäbe unseres Gottes sind seine Liebessetzungen. Es ist nicht der olle, alte, verschrumpelte, der nicht modern genug ist, mit dem Zeitgeist zu gehen. Es ist der heilige Lieben, der sagt, wenn ihr irgendwo noch einen sicheren Hafen haben wollt, wo die Grundregel der Liebe des lebendigen Gottes gilt, dann frag nach meinen Maßstäben. Und die gelten. Ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich als ein Mensch, der an Jesus Christus glauben darf, werde mich in keiner Weise, auch wenn das noch auf so große Irritationen stößt, entschuldigen für eine der liebevollen Setzungen meines Gottes. Nie und nimmer. Dass Menschen, die noch keinen persönlichen Zugang zum christlichen Glauben haben, dass Menschen, die meinen Gott noch gar nicht kennen, irritiert sind an diesen absoluten Setzungen. Vollkommener Respekt. Dass nach theologischem Verständnis der Gott dieser Welt in den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen können, das Helllicht des Evangeliums und auch die Maßstabssetzungen meines Gottes natürlich als negativ wahrgenommen werden. Selbstverständlich gegeben. Aber das hebt doch nicht auf, dass ich, der an Jesus Christus glaube, mich mit denen, die mit mir an Jesus Christus glaube, freue an den heiligen, liebevollen, ewig gültigen Setzungen unseres Gottes. Seine Maßstabssetzungen in seinen Geboten sind Liebessetzungen, die er nicht ändern wird. Gott sei Dank. Der Dreck, der in mir ist, kommt in diese Welt nicht rein. Punkt. Das ist das Erste, was bei meiner Übertretung wichtig ist zu sagen. Das Zweite, was bei meiner Übertretung wichtig ist zu sagen, ist, dass wir an eine eigenartige, tatsächlich gegebene Spannung in dem biblischen Kontext herankommen. Und die vorgegebene biblische Spannung ist, bin ich überhaupt autorisiert in meiner Persönlichkeit, in diesen Maßstäben meines Gottes zu leben? Oder anders gesagt, was ist aktiv und was ist passiv? Sie kennen dieses Thema insbesondere auch aus dem Römerbrief, aus dem 5. Kapitel. Dort im 5. Kapitel sagt nämlich wiederum der Apostel Paulus in dem Vers, den ich schon ganz schnell zitiert habe, Kapitel 5, Vers 12, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. So passiv. Das heißt, hier ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns hier begegnet, den wir immer wieder in der Bibel haben. Durch diese adamitische Linie, die gesamte Menschheit durchzieht. Sie alle mit mir, alle. Keiner ist außerhalb Adams in diese Welt hineingekommen. Bin ich gar nicht mehr in einem Feld, wo ich mich in der Weise entscheiden könnte, was diese Maßstäbe Gottes betrifft. Ich bin also schon vom Start her auf der falschen Seite. Und natürlich sehen wir sofort, das Problem. Denn wenn ich quasi, ohne dass ich etwas getan habe, auf der falschen Seite ins Rennen geschickt worden bin, dann denke ich natürlich sofort, dann bin ich auch raus. Dann kann ich auch nichts dafür. Dann bin ich dafür auch nicht haftbar. Ich bin ja passiv. Ich bin ja einer, zu dem die Sünde durchgedrungen ist. Ich bin ein Opfer. Oh, ist das gut. Puh, das ist so gut. Opfer ist gut. Opfer ist so gut. Ich bin Opfer. Mein Gott, ich bin ein Opfer. Adam war so bescheuert. Und jetzt hängen wir alle mit drin und wir würden ja gern deine Gesetze. Dumm gelaufen. Und jetzt sagt Paulus das so interessant. Paulus ist ein so starker Theologe. Er sagt nämlich, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Wir sagen, ja, ich, das Opfer. Und Paulus fährt fort, weil sie alle gesündigt haben. Das ist gemein, weil da plötzlich eine Kausallinie reinkommt, wo der jeder Jurist sagt, entweder oder. Und die Offenbarung sagt, sowohl als auch. Du Mensch, womit willst du dich bei Gott entschuldigen? Mit dem passiven Durchgedrungensein der Sünde? Das geht von mir nicht. Du bist passiv und aktiv. Du bist Opfer und Täter. Ich behafte dich als Menschen, was du getan hast, ich behafte dich. Und dann entdecken wir als Drittes, was bei dieser Übertretung wichtig ist, dass natürlich wir überlegen, wie komme ich da jetzt wieder raus? Wie komme ich aus diesem vor mir stehenden Gerichtsübertritt gegen den Maßstäben meines Gottes, wie komme ich da wieder raus? Kann es mir in irgendeiner Art und Weise gelingen, dass ich da wieder rauskomme? Wir haben jetzt schon ein bisschen das angetitscht und müssen es nochmal uns klar machen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wieder rauszukommen, innerweltlich. Innerweltlich rauszukommen aus einem Gerichtsverfahren ist, ich erkläre mich bereit, den durch mich entstandenen Schaden wieder gut zu machen. Das ist nachvollziehbar. Ich hab Mist gebaut und selbstverständlich, ich werde das wieder gut machen. Das klingt erst einmal hoffnungsvoll. Das Problem ist nur, dass neutestamentlich gesehen wir einen eindrucksvollen Bericht haben, nämlich wir haben den Bericht in Matthäus 18, der ist bei denen, die schon länger im Rennen sind, unter der Überschrift der Schalksknecht noch in ihrem Hirn verortet. Und bei diesem Schalksknecht geht es ja darum, dass Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Also jetzt wird's juristisch. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Das können Sie die ganzen Umrechnungsmodule und landen bei einer Summe von Schätzwert heute 100 Millionen Euro. So, und damit wissen Sie, brauche ich nicht mehr vor Gericht auftauchen. Der sagt ja zwar noch, ich will es dir bezahlen. Logisch, aber da es aber nun nicht bezahlen konnte, steht die gesamte Schuld vor ihm da. Ganz wichtiges Beispiel. Ich bin also im ersten Verständnis der Bibel, bin ich also nicht in einem Marginalschaden, wo Sie sagen, wo ich sage, Herr Jesus, tut mir leid, mein Gott, ist jetzt wirklich mein Fehler, ich mache es natürlich wieder gut. Das sind mal 100 Euro und das sind mal ein Tausender, das schaffe ich schon irgendwie. Und ich mache eine Wiedergutmachungslehre draus. Mein Schaden ist so unermesslich hoch, dass ich das gar nicht hinkriege. Das nächste ist natürlich, dass bei dieser ganzen Denke von dem Gericht und von dem Schaden mit dazu kommt, dass die Methode in unserem Kopf falsch ist. Die Methode ist ja genau die, die wir schon im Religionssystem angetitscht haben. Nämlich die Methode ist, ich mache Fehler, aber ich mache ja auch richtig viel Gutes. Und weil ich mehr Gutes mache als Fehler, bin ich doch durch, oder? Was für ein Denkfehler. Das können Sie ganz schnell hinkriegen. Also Sie gehen in Edeka oder in Aldi oder in Rewe, ist mir jetzt werbetechnisch egal, ja. Sie gehen da jetzt gerade hin und Sie lassen zwei Tafeln Schokolade mitgeben. Zwei Tafeln. So. Dummerweise tatsächlich, Sie werden erwischt. Ach. Ja. Und jetzt sagen Sie zu dem Menschen da von der Filiale, ja, aber jetzt guck doch mal, was ich alles drin gelassen habe. Es war fast alles noch drin. Sie wissen, was ich meine. Das ist gar nicht das Thema. Es ist juristisch ganz wichtig für uns. Wir leben einer kompletten Illusion. Zu meinen, Sie könnten irgendwann bei Gott ankommen und sagen, du, ich war so lieb zu meinem Nachbarn. Ich habe auch meine Kinder tatsächlich ganz selten nur geschlagen und ich habe auch Steuern gezahlt und die paar Fehler. Dieses System, dieses Wagensystem. Bitte kloppen Sie das in den Schredder. Das heißt, das Volumen ist überdimensional groß. Die Methode, die wir in unserem Religionskopf haben, funktioniert nicht. Und ganz wichtig, Sie haben gar keine Autorität, das, was da gesetzt ist, wegzukriegen. Ach so. Denn Vergebung der Sünden, Wegnahme der Sünden kann nur Gott. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Ich krieg das nicht weg. Ich bin in einer anderen juristischen Ebene. Es ist innermenschlich nicht machbar. Also Ihre versicherungshaftpflichtrechtlichen innerweltlichen Sachen, alles nett, das funktioniert. Aber zu meinen, Sie könnten das auf Gott übertragen, funktioniert gar nicht. Alttestamentlich schon. Sie sind doch alttestamentlich fit mit mir. Das war's doch. Dieses ganze ausgetüftelte, grandiose System von Opfern und von Sühnesystematiken und von Welten, die gebaut wurden. Traumhaft, wirklich traumhaft. Aber Hebräerbrief, schon im Alten Testament klar, der Böcke oder der scharfe Blut können doch die Sünden nicht wegnehmen. Und dann stehen Sie und ich, die Heidenchristen im Neuen Testament, da haben wir gleich gesagt, und müssen sagen, langsam, warum haben Sie denn dann das gemacht? Warum ist das denn gemacht? Und die Bibel sagt, weil Gott so freundlich war, in eine Versichtbarung eines hochheiligen Stundungssystems vor Augen zu führen. Mein Mensch, wenn ich jetzt handeln würde nach Gerechtigkeit, dann wärst du weg. Aber ich stünde. Ja, wie lang denn? Und Sie wissen es jetzt schon. Ich stünde bis auf den Christus. Jetzt merken Sie, aber ganz wichtige Denke. Ich hoffe, dass das lehrmäßige, hilfreiche Klärungen sind. Ich komme also mit meiner Übertretung, und was ich da übertreten habe, da kommen wir noch gleich drauf. Ich komme mit meiner Übertretung, merke, der Umfang ist gigantisch. Allein deswegen bin ich schon raus vom Umfang. Merke, methodisch schaffe ich das gar nicht in meinem Religionssystem, meiner Waage. Und merke zum Dritten, ich kann auch gar nicht, weil das ist gar nicht mein Ressort. Eine Sünde als Setzung ist nur zu löschen durch den lebendigen Gott. Da kommt ja nachher Jesus und sagt zu diesem Gelähmten, was sagt er ihm? Dir sind deine Sünden vergeben. Und die ganze theologische Bagage schreit zu Recht auf. Unmöglich, geht überhaupt nicht, geht gar nicht. Kann nur einer, kann nur, kann nur Gott. Und Jesus sagt, ja genau, deswegen sage ich es ja. Ganz wichtig. So, jetzt fragen Sie, spätestens jetzt fragen Sie mit mir, was ist denn meine Sünde? Was ist denn meine Übertretung? Dann stehen bei Ihnen und bei mir Sünden auf. Davon gehe ich aus. Je nachdem, wie Ihr Gewissen tickt, je nachdem, wie gut noch Ihre neuronalen Funktionen sind, haben Sie ein gewisses Verständnis für, mein Gott, ja, das war falsch, das war falsch, das war falsch, das war falsch. Sie wissen, manche Sachen, die sind seit Jahrzehnten schon in der archäologischen Schichten der Tiefen verschwunden und sind trotzdem noch eigenartig in ihrem Geist, in ihrer Seele präsent, haben so einen Wiederauferstehungscharakter. Und Sie wissen mit mir, es gilt zuallererst das Eisbergmodell. Das heißt, das kleine bisschen, was bei Ihnen bewusst ist, ui, unter der Wasseroberfläche, ich will das gar nicht wissen. Sie kennen diesen traumhaften Satz aus dem Psalm. Vergib mir meine mir und auch anderen, aber auch vor allem mir verborgenen Fehler. Das ist der Eisberg unten drunter. Aber wir merken, je länger wir darüber nachdenken, merken wir neutestamentlich natürlich, dass diese Sündenauflistung nur ganz begrenzte Bedeutung hat. Sie hat ihre Bedeutung. Ja, sie hat ihre Bedeutung. Sie ist eine Versichtbarung des tiefen Problems, was zum Thema des Gerichtes eben dazugehört. Und da hilft uns das Neue Testament natürlich enorm, weil Jesus uns verdeutlicht, was ja dann die eigentliche Sünde ist. Und die eigentliche Sünde, Sie wissen das, die steht ja dann im Johannesevangelium. Und im Johannesevangelium lesen wir, dass das die Sünde ist, dass ihr nicht an mich glaubt. Und wir sind natürlich hier zusammen und denken, wo ist denn das große Problem, dass wir nicht an dich glauben? Sie finden das in Johannes 16, Vers 9. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Und da müssen wir miteinander das klarkriegen, dass die Übertretung im Denken der Bibel nicht so sehr interessiert ist, ich sage das manchmal in Glaubensgrundkursen, an dem Plural der Sünden, sondern vielmehr an dem Singular der Sünde. Wir haben das manchmal schon thematisiert, das ist wichtig. Wir sind von unserer ganzen gängigen Menschlichkeit natürlich ganz stark fokussiert auf den Plural der Sünden. Was habe ich falsch gemacht, was hat der andere falsch gemacht? Statt auf den Singular der Sünde. Die Sünden sind die Folge der Sünde. Wenn die Sünde nicht mehr ist, kommt es auch nicht mehr zu den Sünden. Was ist denn die Sünde? Ihr vertraut mir nicht. Ihr seid aus dem Beziehungsfeld zu mir, dem lebendigen Gott, ausgebrochen. Das ist eure Sünde. Das ist die Grundstörung zwischen Gott und Menschen. Es gibt sogar den Trend, das muss man sich bewusst machen, den Trend, den Menschen dahin zu führen, dass er innerchristlich und religiös fokussiert ist auf die Sünden. Dann stößt er nämlich gar nicht auf die Sünde, dann ist er so beschäftigt, das gibt es auch als innerchristliche Perversion. Eine christliche Kirche als eine Art Sündenverminderungs- oder Vermeidungseinrichtung. Ja, jetzt hast du diese Woche 8-mal gelogen. Ja, wenn du jetzt in diesem christlichen Feld bist, schaffen wir es vielleicht auf 7-mal. Dann bist du prozentual besser und du fühlst dich auch dann besser. Du kannst aber immer noch der gleiche Typ sein. Bitte verkündigen Sie nicht, auf der Langensteinbacher Höhe werden die Sünden vernachlässigt. Okay? Aber sehen Sie das Thema? Sehen Sie das Thema? Das Thema ist ein viel tieferes, grundsätzlicheres, was eine ganz andere Qualität von Schaden verursacht, als ich an den Sünden erkennen kann. Die Sünde, und da werden Sie mit mir, die Sie in Christus ihren Stand haben, schnell übereinstimmen. Die Grundsünde ist meine Vertrauenslosigkeit, mein Misstrauen behaftet sein, mein Unglaube gegenüber dem lebendigen Gott. Das Grundproblem seit 1. Mose 3. Und an dem macht Gott alles andere fest. Daran macht er meine Übertretung letztlich fest. Die Sünden sind nur die Hinführung zur Sünde. Das große Problem vor dem Gericht Gottes ist also nicht nur mein Sündenregister, sondern mein Sünde haben im Sinn von Sünder sein, außerhalb der Beziehung mit diesem Gott leben. Das ist meine Übertretung. Jetzt kommen wir schon im Alten Testament zu dieser Erkenntnis, nachdem wir es also schön hingekriegt haben. Dann habe ich natürlich, wenn das so ist, dann habe ich natürlich ein ernsthaftes Problem. Und dieses ernsthafte Problem wird uns erstaunlicherweise eben schon im Alten Testament verdeutlicht. Ich nehme Ihnen sie nur ganz kurz mit, man kann einsteigen, wo man will. Man hätte auch bei der Opferwelt, die ich kurz touchiert habe, einsteigen können, beim Yom Kippur, wo auch immer. Aber nehmen Sie mit mir diesen wunderschönen 49. Psalm. In diesem 49. Psalm tauchen Sie ein in die Welt der Söhne Korach und Sie erleben dort einen prophetischen Gedankengang. Und diesen prophetischen Gedankengang machen wir jetzt so, dass dieser Psalmist, dieser Prophet uns in Vers 8 sagt, kann noch keiner einen anderen auslösen oder für ihn an Gott ein Sühnegeld geben. Es kostet zu viel, ihr Leben auszulösen. Er muss davon abstehen ewiglich, damit er immer weiter lebe und die Grube nicht sehe. Kann doch keiner einen anderen auslösen oder für ihn ein Sühnegeld an Gott geben? Ein ganz gewichtiger Gedankengang, der schon im Alten Testament da ist. Ich komme aus diesem Raum meiner Schuld. Volumen, Methode, Zuständigkeit aufgrund der Sünde. Ich komme nicht raus. Und verstehen Sie, mir ist das sehr wichtig. Das ist nicht die Erkenntnis der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist das Wissen der alttestamentlich Glaubenden. Ich komme nicht raus. Ich habe keine Möglichkeit, ein Sühnegeld Gott zu geben, wo ich irgendwie einen Auslösungsvorgang tätigen könnte. Ich komme nicht raus. So, und jetzt, das geht doch gar nicht anders. Allein schon die Vokabeln, Sühnegeld, auslösen, kann ja ein neutestamentlicher Glaubende gar nicht hören. Oder sagt er, da gibt's eine ganz tolle Idee. Aber noch sind wir ja im Psalm 49. Aber schon im Psalm 49 lesen wir dann in Vers 16 einen prophetischen Hoffnungsschimmer. Es heißt nämlich, aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt. Und wenn man fragt, warum, was hast du denn gemacht, dann muss man sagen, das ist gar nicht erkennbar. Nur es gibt ein Erlösungshandeln des lebendigen Gottes. Da kommt ein Löser. Da kommt ein Löser, Gott, der mich erlöst aus der Gewalt des Todes. Da ist dieses Fachwort, der Tod. Eine ganz wichtige Bedeutung, nochmal bei unserem Thema Gericht, Zorn und Rache. Er nimmt mich nämlich auf. Er nimmt mich auf. Die Bibel, die wir gut kennen, die wissen, das ist ein Fachausdruck. Das Aufnehmen Gottes ist ein Fachausdruck. Das gilt im Alten Testament für Wegnahmen Gottes. Also, aufgenommen, Lakach, dieses Aufnehmen ist zum Beispiel Henoch, das ist Aufnahme. Elia, das ist Aufnahme. Das heißt, der Gedankengang des alttestamentlichen Propheten ist, ich brauche eine Erfahrung, dass ich an dem Tod vorbei aufgenommen werde. Und Tod nicht nur als physisches Sterben, sondern Tod als Gerichtsvollzugsautorität. Ich muss da weggenommen werden. Da muss mich jemand nehmen. Ich kann es nicht. Ich muss also genommen werden, da vorbei und bin erlöst. Ist das nicht stark, dass das im Alten Testament steht? Das ist ja Evangelium pur. Das heißt, nicht ich kann das, sondern das muss man mir geschehen. Letzte Woche hatte ich Bibelunterricht. Wir haben so ein bisschen Rückblick gehabt. Wir hatten im Dezember so heilsgeschichtliche Themen im Bibelunterricht. Und ich habe schon geahnt, dass dieses Thema mit Endzeiten, allem, was dazugehört, durch die Weihnachtsgeschenke in den Teenie-Hirnen getilgt wurde. Also braucht es eine Wiederbelebungseinheit. Und natürlich kamen wir also auch auf den Begriff der Entrückung. Ja? Und dann habe ich ihnen gesagt, das ist ein blödes deutsches Wort, ich weiß es. Wir haben ja als Christen einfach so Vokabeln, die sind schon für den alten Menschen nicht mehr verständlich zu machen und für einen, der in diesem Jahrtausend geboren ist, sowieso nicht mehr. Entrückung, was soll das? Trübsal, Drangsal, 70. Jahrwoche, das ist Fachkauderwelsch aus einer komplett untergegangenen Welt. Also auf jeden Fall Entrückung. Sagt, das hier ist, hat von irgendeinem der Jugendlichen seine Bibel genommen, das ist jetzt eine Entrückung. Ganz einfach. Was konnte die Bibel dazu machen? Hallo, entrücke mich. Sie hatte keine Chance. Wie konnte sie sich weigern? Ich will nicht von dir entrückt werden. Hat das lange gedauert? Nein. Ganz, ganz schnell. Das heißt, es ist ein Vorgang, der in einer Autorität passiert. Das ist faszinierend. Ich kann mich nicht erlösen. Ja, du kannst dich nicht erlösen. Aber Gott wird mich erlösen und mich zu sich nehmen. Ich brauche also die Erkenntnis der Unmöglichkeit, aus dem Gefängnis meiner Schuld, meines Unglaubens herauszukommen. Ich brauche diese Erkenntnis. Das ist elementar. Wir wissen, dass bei vielen, die zum Glauben gekommen sind, dass da die Reihenfolge manchmal erfrischend vertauscht wurde. Ganz viele von uns sind ohne diese Erkenntnis zu Jesus gekommen. Vollgültig, keine Sorge. Ja, dass sie gesagt haben, ich brauche Jesus, ich war auch mal nicht lieb zu Mama und Papa, ja, aber ich brauche Jesus, ich will mit Jesus, meinem Freund zusammen sein, alles richtig, oder als Teenager, oder als junger Erwachsener, wie auch immer, warum auch immer die Grundmotivation war. Und dann ganz oft, erst Nachklapp, kommt euch das Verständnis, was ist da passiert? Ich, der ich mich nicht erlösen konnte, habe Erlösung erlebt, Lakach. Er hat mich jemand genommen. Schon der Psalm 49 macht uns das deutlich. So, das heißt, ich habe den Maßstab, ich habe das Aktive, Passive, ich habe die Unmöglichkeit der Erlösung, ich habe eine Beweisaufnahme, man muss mir das sagen, Römer 1, 8 bis 3, 20, ist die Beweisaufnahme. Das Urteil ist ganz klar und eindeutig, meine Übertretung ist offensichtlich, so sieht's aus. Wie stehe ich also jetzt da? Ich stehe also im Gericht. Beweisaufnahme ist abgeschlossen. Der Verkläger hat sein Votum gegeben, der Staatsanwalt. Wer ist halt der Verkläger? Sie wissen das. Die Offenbarung sagt uns das so gemein. Da kommt er mit dem ganzen Kladderadatsch meines Lebens. Offenbarung 12, Vers 10. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden, die Macht seines Christuses. Denn der Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht vor Gott verklagte, der ist weg. Da gab es einen Verkläger. Vor Gott. Und Sie wissen, das ist diese satanische Autorität, die da steht und sagt, nach der Rechtsnorm, die vor dir gilt, Allmächtiger, hat der keine Berechtigung. Ich höre auf, weil Sie gleich zum Mittagessen müssen, aber lesen Sie, nicht beim Mittagessen, keine Sorge, lesen Sie nachher mit mir Sacharja Kapitel 3. In Sacharja Kapitel 3 heißt es nämlich, dass Sacharja sagt, Gott ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua. Das war die gängige Hohepriesterfigur der damaligen Zeit, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Das ist der Christus im Alten Testament. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und Jeschua hatte unreine Kleider an. Oh, das ist schlecht. Nochmal, wer war dieser Jeschua? Der hohe Priester. Ihr Lieben, höher, reiner, heiliger, besser, näher zu Gott im Alten Testament geht nicht. Jetzt steht der Topmann des Volkes Gottes vor dem Gericht Gottes und der Satan verklagt ihn. Und wir müssen sagen, der Satan hat recht. Das ist meine Übertretung. Sacharja Kapitel 3.